Wir sprechen heute über die Chemotherapie bei Weichgewebesarkomen. Und da ist natürlich das Thema Nebenwirkungen immer super wichtig. Viele Patienten machen sich ganz große Sorgen darum, haben ja viele Ängste, die damit auch verbunden sind. Und deswegen möchten wir jetzt wirklich mal vertieft darüber sprechen, was da auch am Management heutzutage möglich ist, dass diese Nebenwirkungen nicht mehr so intensiv auftreten, wie das vielleicht dazumals mal üblich war. Liebe Frau Dr. Arendt, Sie sind Oberärztin der Onkologie hier am Universitätsklinikum in Frankfurt. Sie sind Expertin für Sarkome. Vielen lieben Dank, dass Sie sich heute Zeit nehmen, mit uns über Nebenwirkungen zu sprechen. Und ja, meine erste Frage wäre, was sind denn so die typischen Nebenwirkungen, die auftreten bei den Chemotherapien?
Also Nebenwirkung, ganz großes Thema natürlich und etwas, was wir auch sehr intensiv mit den Patienten besprechen. Man kann jetzt nicht pauschal sagen, alle unsere Therapien machen genau die gleichen Nebenwirkungen. Aber wenn wir so über die klassischen Nebenwirkungen bei einer klassischen Chemotherapie sprechen, dann muss man allen voran, glaube ich, sagen, alles, was wir besprechen, kann rein theoretisch auftreten, muss aber natürlich gar nicht auftreten. Ja, wir unterscheiden zwischen vielleicht häufigen Nebenwirkungen, nicht so häufigen Nebenwirkungen. Wir unterscheiden aber auch zwischen vielleicht nur milden Nebenwirkungen und natürlich auch wirklich schwerwiegenden Nebenwirkungen. Und das muss man mit dem Patienten so ein bisschen oder nicht nur ein bisschen, sondern sehr intensiv auch besprechen. Was wir an häufigen Nebenwirkungen häufiger haben, sind so Magen-Darm-Situationen. Ne? Das heißt, man kann Durchfälle haben, man kann Verstopfung haben, es kann mal eine gewisse Übelkeit auftreten, es kann das, wovor sicherlich viele Angst haben, auch das klassische Erbrechen rein theoretisch auftreten durch die Substanzen. Und wir haben so generell, weil ja alle Organe mit dieser Chemotherapie in Kontakt kommen, natürlich immer ein gewisses Risiko, dass wir auch von der Niere, von der Leber, von der Lunge, vom Herzen gewisse Nebenwirkungen entweder im klinischen Befinden sehen oder in den Blutwerten. Was wir oft sehen ist, je nach Chemotherapie natürlich auch, aber dass Chemotherapien auch auf das Knochenmark vorübergehend einwirken. Im Knochenmark werden unsere Blutzellen gebildet, die also wichtig sind für ein Immunsystem, für den roten Blutfarbstoff, das sogenannte Hämoglobin, und auch für die Blutgerinnung, Schorf zu bilden zum Beispiel. Und diese Zellen können durch bestimmte Chemotherapien häufig vorübergehend auch beeinträchtigt werden. Das heißt, deren Bildung wird beeinträchtigt und dann kommt es mit ein paar Tagen Verzögerung nach einer Chemotherapie zu sogenannten Blutbildveränderungen. Diese messen wir im Blut. Und die können einfach messbar sein und einfach ein Laborwert sein und nicht relevant für den Patienten, können natürlich aber, wenn sie ausgeprägter sind, schon auch Konsequenzen haben. Bedeutet, dass ein Patient vielleicht infektanfälliger ist in einer bestimmten Phase der Therapie, dass er eventuell schlapp ist, müde ist, weil der rote Blutfarbstoff eben abfällt, dass man eventuell auch mal über eine Bluttransfusion dann sprechen würde, wenn das sehr stark ausgeprägt ist. Oder wenn die Gerinnungswerte, also die Blutplättchen sind das beim Blutbild allen voran. Wenn die zu tief abfallen, kann es mal sein, dass man vielleicht schneller zu kleineren Blutungen neigt. Wir reden da häufiger mal über Nasenbluten, Zahnfleischblutung oder dass man schneller blaue Flecke entwickelt bei leichten Traumata. Wir reden erfreulicherweise selten über wirklich schwerwiegende Blutungen. Aber auch hier kann es tatsächlich in Einzelfällen mal sein, dass man vorübergehend oder dass man eventuell auch mal eine Transfusion mit dem Patienten besprechen würde, um diese Werte wieder anzuheben. Darüber hinaus haben wir zum Beispiel auch klassischerweise bei verschiedenen Medikamenten Nebenwirkungen an den feinen Nerven. Das ist ein Thema, es nennt sich Polyneuropathie. Und es ist eine Schädigung der feinen Nervenendigungen. Diese finden sich ganz führend zunächst erstmal an den Fingern, an den Füßen und bedeutet für den Patienten, dass die manchmal mit zunehmender Chemotherapiedauer dann so anfangs phasenweise im Verlauf vielleicht auch kontinuierlich ein Brennen haben, Schmerzen haben, Kribbeln haben, Taubheitsgefühl an den Händen, an den Füßen. Und es ist eine Situation, die man immer in Rücksprache mit dem Patienten diskutieren muss, inwieweit das tolerabel dann noch für den Patienten ist oder inwieweit das doch zunehmend einschränkend ist, weil das zum Beispiel eine Nebenwirkung ist, die unter Umständen auch nach Abschluss der Chemotherapie nicht wieder weggeht oder nicht sofort wieder weggeht zumindest und soll dann natürlich auch nicht sehr einschränkend für den Patienten sein.
Da gibt es ja immer wieder so, wie soll ich sagen, das wird in erster Linie unter Patienten erzählt und ich höre das ganz, ganz selten von ärztlicher Seite, so Kühlpads oder so Kühlhandschuhe. Werden die jetzt hier eingesetzt? Helfen die überhaupt?
Genau, also wir setzen die tatsächlich bei verschiedenen Medikamenten ein. Mhm. Es ist nicht so, dass alle Patienten das bekommen. Mhm. Ist auch nicht notwendig, weil verschiedene Medikamente eben dieses Risiko gar nicht haben. Ne? Aber bei anderen Medikamenten, wo wir wissen, dass das ein Risiko sein kann, da würden wir heutzutage diese Kühlpads anbieten. Entweder haben Patienten die selber gekauft oder wir haben die hier auch vor Ort. Das führt im Grunde dazu, dass diese Beschwerden dann seltener auftreten. Naja, das heißt, wenn man diese Chemotherapie aber dann immer weiter fortführen würde als Dauertherapie, kommt man trotz dieser begleitenden Maßnahmen unter Umständen dann irgendwann an einen Punkt, wo das dann doch mehr zum Thema wird, aber man kann das so ein bisschen verhindern.
Ich glaube, was ja auch dadurch, dass Sarkome ja oftmals auch jüngere Menschen betrifft, ein großes Thema ist es Fertilität, also kann man noch Kinder bekommen nach der Therapie und manchmal sind die Therapien ja dergestalt, dass es tatsächlich nicht möglich ist. Was kann man oder wie gehen Sie denn damit um mit so einem Fall?
Ja, genau, also ein ganz, ganz wichtiges Thema, gerade für unsere jüngeren Patienten natürlich. Es ist so, dass nicht alle Chemotherapien wiederum da einen Einfluss drauf haben oder unterschiedliche Chemotherapien unterschiedlich ausgeprägt. Es ist so, dass wir alle jungen Patienten, die sich hier bei uns vorstellen, zum Beginn der Chemotherapie vorstellen würden, die weiblichen Patienten, das ist natürlich anders für Männer und für Frauen, die weiblichen Patienten würden wir hier in enger Abstimmung mit unserem Fertilitätszentrum bei den Kollegen in der Gynäkologie zur Beratung vorstellen. Hier gibt's von deren Seite unterschiedliche Möglichkeiten, die Fertilität zu erhalten. Unsere männlichen Patienten würden wir über die Andrologie vorstellen. Dort können Spermien kryokonserviert werden, das heißt weggefroren werden, sodass später, auch nach Abschluss einer Chemotherapie, sollte die Fruchtbarkeit eben stark beeinträchtigt sein oder eben komplett nicht mehr da sein, dass diese Patienten über eine künstliche Befruchtung dann trotzdem ihren Kinderwunsch erfüllen können.
Ja, das ist wirklich wichtig. Und ich glaube, dass Sie auch nochmal, jetzt hatten Sie es auch schon so ein bisschen angedeutet, manche Nebenwirkungen könnten sogar einen Notfall auslösen, oder?
Ja, also es gibt natürlich dann erfreulicherweise seltener, aber es gibt diese Nebenwirkung, wo wir sagen, das ist echt ein Notfall, da müssen Sie sich unbedingt melden. Also ganz wichtig sowieso, Patienten sollten Nebenwirkungen immer ansprechen. Und was relevante und wirklich notfällige Nebenwirkungen sind, können zum Beispiel sein, wenn Patienten unter einer Chemotherapie Fieber bekommen, einen Infekt entwickeln. Weil das kann dann eben sein, wir hatten eben schon darüber gesprochen, es kann sein, dass das Immunsystem geschädigt wird durch die Chemotherapie vorübergehend. Und wenn in so einer Situation der Patient jetzt Pech hat und sich den falschen Keim einfängt, Bakterium, Viren, dass er dann eben schwer krank wird, sich aber auch nicht selber wehren kann, ja, weil das Immunsystem nicht so gut funktioniert. Und dann braucht er medizinische Hilfe. Wir reden da über Antibiotikatherapien, wir reden da durchaus auch wirklich über stationäre Aufnahmen von den Patienten, um in dieser Phase, wo das Immunsystem dann eben nicht gut ist, die Patienten ausreichend zu schützen.
Also ich muss offen gestehen, da erinnere ich mich an meine eigene Therapie und da gab es, glaube ich, so eine knallharte Regel, 38,5 ab in die Klinik oder wie war das? Ja?
Genau, wir fangen sogar schon bei 38 an, wenn man das so ein, zwei Mal gemessen hat, dass dann Patienten dann sagt, bitte meldet euch lieber einmal, wir müssen das kontrollieren, wir müssen gucken. Haben Sie gerade ein Zelltief? Sind die Werte schlecht? Haben Sie Hinweise auf wirklich eine Entzündung? Müssen wir Sie behandeln? Ich glaube, lieber einmal zu viel gemeldet als einmal zu wenig, weil die schwerste, schlimmste Konsequenz ist ja, dass im Rahmen eines solchen Infektes wirklich der Patient schwerst erkrankt. Das kann dann leider auch lebensbedrohlich sein und das wollen wir natürlich auf gar keinen Fall.
Aber da geht es also. Ich persönlich habe mich da eigentlich nie als Notfall empfunden, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Aber es geht halt um diese Kontrolle, ne? Ja. Deswegen ist es so wichtig. Okay, aber ich glaube, das ist auch mal gut, das zu sortieren. weil Notfall klingt extremst dramatisch, aber vielleicht man selber als Patient fühlt sich eigentlich in dem Moment nicht so. Ne? Sondern es geht eigentlich darum, das wirklich zu kontrollieren, dass es halt kein dramatischer Notfall wird.
Genau. Ne?
Okay.
Es kann auch sein, er hat jetzt Pech, hat sich ein Infekt eingefangen, aber das Blutbild ist gut zu dem Zeitpunkt.
Ja, ja, okay.
Dann haben wir das über die Blutkontrolle geklärt. Dann vielleicht braucht der Patient dann einfach ein Antibiotika in Tablettenform, vielleicht auch gar nichts. Und dann kann er beruhigt nach Hause gehen und wir machen uns keine Sorgen.
Genau, und ich glaube, dann gibt es auch noch wirklich einen ganz wichtigen Punkt, der unheimlich wichtig zu beachten ist, dass die Nebenwirkungen, gibt es ja die akuten Nebenwirkungen im Rahmen der Therapie und dann aber eben auch die Langzeitnebenwirkungen. Wie sind die denn so ein bisschen einzusortieren?
Klar, am Anfang sind natürlich die akuten Nebenwirkungen immer die präsenteren für den Patienten, als das, was dann vielleicht in 1, 2, 3 Jahren an Nebenwirkungen auftritt. Ne? Trotzdem ist beides wichtig, je nachdem, in welcher Behandlungssituation wir sind. Gerade bei den kurativen Patienten ist natürlich auch ganz klar wichtig zu wissen, was könnte denn das dann in 5 bis 10 Jahren für diese Patienten bedeuten. Akute Nebenwirkungen sollen natürlich ganz klar akut vom Onkologen, von der Onkologin behandelt werden. Wir haben eine Bandbreite an verschiedenen Begleitmedikamenten für unterschiedliche Situationen, die wir dem Patienten entweder sowieso von Anfang an zur Behandlung mit dazugeben. Das können Infusionen sein, das können aber auch Tabletten sein, um eben den Patienten zu schützen und zu verhindern, dass er diese Nebenwirkung bekommt. Das heißt, das ist prophylaktisch dann schon, weil wir wissen, dass ein hohes Risiko durch diese durch die Chemotherapie gegeben ist. Ne?
Zum Beispiel
Übelkeit
ist so ganz, die ganz berühmte.
Wir kennen ganz klassisch Chemotherapeutika, die einfach bekannt dafür sind, dass sie ein hohes Risiko haben, Übelkeit zu entwickeln oder hervorzurufen. Und diese Patienten, die solche Medikamente bekommen, werden automatisch von Anfang an geschützt mit Medikamenten. Das ist von weltweit, international gibt es ganz klare Empfehlungen, welche Begleitmedikamente man einsetzen sollte, bei welcher Chemotherapie. Und dann, klar, dann gibt es den Patienten, der das gar nicht merkt, da kann man dann vielleicht im Verlauf der
Behandlung... Also die Übelkeit nicht merkt.
Genau.
Ja, okay.
Und
ja,
der dann sagt, ich habe da gar kein Problem mit, dann kann man vielleicht im Verlauf sagen, na, dann reduzieren wir die Medikamente. Und dann gibt es die Patienten, die vielleicht doch Pech haben und ein bisschen intensiver mit Übelkeit zu kämpfen haben. Da kann man dann natürlich auch noch mal mehr tun.
Mhm.
Ja. Und das kann man auch sagen, wenn die Patienten zu Hause sind, auch wenn sie unsere stationäre Chemo bekommen und dann zu Hause sind oder wenn sie von Anfang an eine ambulante Therapie bekommen. Sie bekommen immer Medikamente mit, einen Medikamentenplan, Rezepte, wo wir sagen, wenn zu Hause das und das ist, an Übelkeit zum Beispiel, dann nehmt in erster Instanz dieses Medikament. Ja. Wenn euch das nicht ausreicht, dann nehmen Sie doch bitte das Medikament. Wenn das nicht ausreicht, melden Sie sich aber auch bitte.
Ja,
ja, gerade bei Übelkeit, ganz großes Thema, wenn nun jemand wirklich Pech hat, sich übergeben muss mehrfach, führt das ja auch oft dazu, dass er eben nicht ausreichend trinken kann und nicht ausreichend essen kann. Jetzt ist mal 2, 3 Tage nicht essen, medizinisch nicht das ganz große Problem, auch nicht schön, aber medizinisch nicht relevant. Aber wenn jemand 2, 3 Tage nicht trinken kann, dann kann das natürlich auch wieder ein gravierendes Problem darstellen, dass dann die Chemotherapie vielleicht zu viele Nebenwirkungen auch an der Niere macht, weil die eben nicht so gut gespült wird. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass die Patienten sich melden, wenn sie nicht zurechtkommen.
Ich glaube, bei der Übelkeit ist auch noch dieser Punkt, dass sich das psychologisch festsetzt. Ne?
Das auch.
Dass man dann so eine Assoziation aufbaut und sozusagen, sobald man jemanden in einem weißen Kittel sieht, dann fängt man schon an, dass man denkt, es wird einem übel.
Genau.
Von dem her, glaube ich, ist es total wichtig, dass man die Übelkeit wirklich gut in den Griff kriegt. Ne?
Genau, dass man eben erst gar nicht dieses erlernte Unterbewusstsein hat. Das ist ganz wichtig, dass wir es versuchen, von Anfang an bestmöglich zu verhindern.
Das heißt also, Patienten sollten mit Ihnen sprechen, sobald da irgendwie...
Genau.
Ja, okay. Ja. Was haben wir sonst noch so an Akuten, wo man... Also, was kann man... Also, jetzt hatten wir gerade darüber gesprochen, dass das Immunsystem so runtergeht und so weiter und so fort. Ich sag mal, das ist einfach so, ne? Kann man nichts machen?
Wenig. Also, bei bestimmten Medikamenten ist das leider einfach so. Es gibt natürlich Möglichkeiten, dass so ein bisschen... zu managen und auch das zu verhindern. Es gibt also Chemotherapeutika, wo wir begleiten, schon Medikamente immer zu bestimmten Zeitpunkten empfehlen, die das Immunsystem so ein bisschen ankurbeln sollen, diese Zellbildung.
Mhm.
Ja, dass die Zellen eben erst gar nicht so tief abfallen oder nicht so lange so tief bleiben.
Mhm.
Ja. Solche Medikamente gibt es. Es gibt natürlich immer die Möglichkeit, wenn wir sehen, jemand hat über lange Phasen mit diesem Zelltief, mit diesem Immundefekt zu kämpfen unter Chemotherapie, kann man auch über prophylaktische Antibiotikatherapie nachdenken. Mhm. Das heißt, zur Sicherheit, damit der erst keinen Infekt bekommt, bekommt der vorübergehend verschiedene Antibiotika. Müssen wir erfreulicherweise eher seltener machen bei unseren Sarkombehandlungen. Darüber hinaus kann man den Patienten so allgemeine Sachen an die Hand geben. Vielleicht bestimmte Zeiträume, in denen er vermeiden sollte, größere Events zu besuchen, ja, Konzerte. Wir haben's ja, haben ja gesagt, wir haben auch oft junge Menschen, ja, wo wir dann sagen müssen, das ist jetzt vielleicht keine gute Idee, an den und den Tagen nach der Chemotherapie auf ein Konzert zu gehen oder mit Freunden feiern zu gehen oder ins öffentliche Schwimmbad zu gehen. Natürlich wollen wir, dass die Patienten ihren Alltag leben. Mhm. Ja? Aber da kann es sein, dass man dann mal sagt, hier komm, vielleicht mal für 4-5 Tage, über mehr reden wir erfreulicherweise oft nicht. Haltet euch da lieber ein bisschen zurück und macht das doch dann, wenn die Zellen wieder besser sind.
Das ist ja oft mal so zwischen den beiden Zyklen, ne? Das ist da so in der Mitte dann. Mhm. Aber das ist also 4-5 Tage, das klingt doch wirklich sehr vernünftig. Ich glaube, ein Punkt, der bei manchen anderen Krebserkrankungen oftmals auch diskutiert wird, ist das Thema Hund. Mhm. Wie ist denn das Thema Hund?
Ja, wahrscheinlich, unter Umständen hat da jeder von uns Onkologen auch so ein bisschen eine andere Meinung zu. Ich gehöre eher zu denen, die sagen, das muss ja, das Leben muss ja auch irgendwie machbar sein und lebenswert sein und pragmatisch das Ganze angehen. Jemand, der einen Hund hat, der hat den ja. Den soll er jetzt auch auf gar keinen Fall verkaufen und weggeben. Das ist ja auch für die Seele gut. Und jemand, der einen Hund hat, muss vielleicht dann auch mal mit dem spazieren gehen und kommt dadurch mehr vor die Tür, kriegt also frische Luft. Das ist ja auch nicht verkehrt. Wir empfehlen in aller Regel einen normalen Umgang mit dem Hund. Man kann ja vielleicht vermeiden, dass man nun ausgerechnet vom selben Teller isst. Gibt es ja auch durchaus. Oder dass dann der Hund einem immer durchs Gesicht leckt. Mhm. Bei Katzen tatsächlich, es gibt dass die Reinigung des Katzenklos kann in so einer Phase dann ja vielleicht wirklich mal jemand der Angehörigen übernehmen. Da sind tatsächlich auch verschiedene Keime durchaus drin. Aber klar, soll nicht abgeschafft werden. Ich glaube, das ist bei unseren Therapien, die wir bei den Sarkomen machen, auch nicht notwendig. Es gibt andere Chemotherapien, andere Erkrankungen, da ist das anders.
Ja, ja. Und Kinder, alles gut? Und wenn Kinder mit Rotznäschen, wie ist es dann?
Das Leben ist, wie es ist, würde ich immer sagen. Auch da ist es natürlich schön, wenn jetzt im Haushalt jemand Norovirus hat oder so, dass man vielleicht guckt, dass man die Hygienemaßnahmen dementsprechend anpasst, dass sich auch vielleicht jemand anders in der Phase um den erkrankten Lebenspartner, Kinder kümmert, so ein bisschen. Aber ansonsten gehört das Kind ja absolut zur Familie. Es ist da und es soll ja auch in den Kindergarten gehen.
Nee, ich meine jetzt gerade, wenn Sie so ein bisschen Rotznäschen haben.
Ja, aber will man jetzt dem Patienten verbieten, dass er sein Kind in den Arm nimmt? Ich glaube, da muss man einfach abwägen. Und ich sehe da, nein.
Okay. Also,
nein, weil wir da einfach jetzt nicht über diese Art von Chemotherapien reden, die wirklich dramatische Immundefekte hervorrufen.
Okay. Gerade eben, wenn auch das Immunsystem so runtergeht, dann ein Effekt oder ein anderer Effekt, was Sie können es besser erklären als ich, ist ja eben auch, dass die Mundschleimhaut ein bisschen kaputt geht, auch die Schleimhaut so im Magen-Darm geht ein bisschen kaputt. Wie kann man denn damit dann vernünftig umgehen?
Ja, also man kann auch da so ein bisschen vorbeugend natürlich arbeiten. Man kann, es gibt unterschiedliche Mundspüllösungen, die zusätzlich zur normalen Zahnhygiene eingesetzt werden, die Patienten dann nutzen, zum Beispiel als Gurgellösung oder Suspension.
Das kriegen Sie aber von Ihnen. Das kauft man nicht irgendwo bei irgendwo, sondern das ist eine ganz konkrete Empfehlung von Ihnen.
Also ich würde denen das rezeptieren und dann gehen Sie mit dem Rezept in die Apotheke und holen sich das. Also
aber man kauft sich jetzt nicht einfach von diesen Standardprodukten, die da so rumstehen.
Das kann man rein theoretisch sogar auch machen. Ah, okay. Ne? Wir reden häufig über viele Chemotherapien, die gar nicht ganz so intensiv viele Probleme machen an der Schleimhaut. Da tut dann auch die Mundspüllösung aus der Drogerie.
Okay.
Aber ja, wenn wir sagen, wir haben es jetzt mit einer Therapie zu tun, die das vielleicht ein bisschen häufiger macht, wo wir da mehr Probleme erwarten, würden wir das rezeptieren und dem Patienten natürlich genau erklären, wie er es auch einzusetzen hat. Wenn man betroffen ist von einer Mundschleimhautentzündung, dann kann es mal sein, dass zum Beispiel das normale Zähneputzen mit einer klassischen Zahnbürste auch schwierig ist, unangenehm ist. Hier vielleicht dann eher auf eine weiche Zahnbürste oder vorübergehend, wenn es wirklich sehr ausgeprägt ist, dann wirklich nur mit Gurgellösungen arbeiten. Mhm. Prophylaktisch auch wieder kann man versuchen, natürlich die Speichelproduktion im Vorfeld auch mal gut anzuregen, dass keine Mundtrockenheit entsteht. Das kann man über Bonbons, Kaugummis. Mhm. Gibt auf Naturbasis sicherlich auch verschiedene so salbeihaltige Tees, die man trinken kann. Also gibt so ein Potpourri an Möglichkeiten, medizinisch, natürlich, Verhaltensweisen, wo man das eigentlich sehr gut in den Griff bekommt.
Und das empfehlen Sie auch schon vorab oder muss der Patient dann nachfragen?
Wie gesagt, bei den Chemotherapien, wo wir wissen, dass die Rate an diesen Entzündungen häufiger ist, würden wir das von Anfang an besprechen. Mhm. Bei anderen Patienten sagen wir dann vor allen Dingen, wenn was ist, gebt uns kurz Bescheid und dann können wir darüber sprechen.
Ja. Ja. Und ich glaube, ganz wichtig ist auch so diese Erschöpfung, die ja oftmals dann so technisch Fatigue genannt wird. Mhm. Ja. Die gibt es ja auch schon im Rahmen der Chemotherapie. Kann man da irgendwas Vernünftiges überhaupt machen? Oder?
Ist natürlich, das ist tatsächlich ein ganz schwieriges Thema, wo viel geforscht wird. Ich glaube, noch keiner hat so richtig das Wundermittel gefunden dafür. Hier ist vor allen Dingen, wird immer geraten, dass man versucht, sich zu bewegen, trotzdem aktiv zu bleiben unter einer Chemotherapie, auch wenn möglich sportlich aktiv zu sein. Ne, wir reden nicht über Hochleistungssport natürlich, aber durchaus gibt ja viele Studien zu Yoga bei Krebserkrankten oder Ähnlichen, was einfach dann positiv sich auswirkt. Frische Luft, Bewegung und dass man auch schaut, dass man einen möglichst geregelten Tag-Nacht-Rhythmus hat, dass man eben auch zur Ruhe kommt, dass man vielleicht Substanzen, die jetzt eher einen schlechter schlafen lassen, Koffein, Alkohol, dann versucht zu reduzieren zumindest. Das sind eher so die Sachen, die wir empfehlen. Ne? Aber das Wundermittel haben wir leider noch nicht gefunden.
Jetzt neben den akuten Nebenwirkungen gibt es ja bedauerlicherweise auch die Langzeitnebenwirkungen, die auch dann noch bestehen bleiben, wenn die Therapie schon lange vorbei ist. Was ist denn da so typisch?
Die Langzeitnebenwirkungen hängen natürlich ganz klar zum einen an der Erkrankung und vor allen Dingen aber auch an den Substanzen, die wir eingesetzt haben in der Chemotherapie. Also da gibt es große Unterschiede zwischen den einzelnen Chemotherapeutikern plus in welcher Phase des Lebens die Therapie gegeben wurde. Das heißt, auch das ist jetzt nicht für jeden Patienten immer zwingend gleich. Wir wissen natürlich, dass Langzeitnebenwirkungen auftreten können. Die können vor allem, also können alle Organe letztlich betreffen, können bei verschiedenen Substanzen, zum Beispiel kardiovaskulär, bedeutet Gefäße, Herz betreffen, die Lunge, können die Fruchtbarkeit, hatten wir schon als Thema, betreffen. Und auch durchaus Zweittumore sein. Was wir heutzutage anbieten, und ich weiß, dass das auch andere Zentren vermehrt machen, weil das immer mehr in den Fokus rückt, ist, dass wir spezielle Langzeit-Nachsorge-Sprechstunden anbieten für Krebsüberlebende. Das heißt, Patienten, die aus der aktiven Nachsorge so plus minus 5 Jahre nach Abschluss der Behandlung weiterhin tumorfrei sind, werden nicht einfach jetzt in die Peripherie entlassen, sondern können sich an diesen speziellen Sprechstunden melden und werden dort speziell gemonitort. Hier sitzen Kollegen, die dann sagen, das Risiko ist für Sie so und so hoch. Wir müssten jetzt die und die Untersuchung mal im kommenden Jahr machen, sodass diese Patienten nicht mehr aus dem Blick gelassen werden.
Die Beobachtung, glaube ich, das ist ja das eine wichtige Thema, aber was wir Patienten natürlich immer sehr gerne wissen möchten, was kann man denn tun? Mhm. Und ich fange mal mit einem Beispiel an. Die Fatigue ist ja leider Gottes nicht etwas, was nur im akuten Umfeld passiert, sondern durchaus auch langfristig. Was gibt es denn da für Maßnahmen?
Auch die Maßnahmen sind natürlich für jeden Patienten ganz individuell unterschiedlich. Mhm. Auch da gibt es kein pauschales Rezept, um das für jeden jetzt gut zu behandeln. Ich glaube, wichtig ist, dass man versucht, und das sind so ganz klassische Empfehlungen, ne, sich möglichst ausgewogen und gesund zu ernähren, dass man wirklich durchaus auch sich sportlich wieder betätigt, dass man von Anfang an versucht, vielleicht auch nicht zu viel Muskelmasse und Gewicht zu verlieren unter den Therapien, weil das ist ganz schwer, das hinterher wieder aufzuholen.
Ja, ja, ich weiß, dass das ganz, ganz schwierig ist, ne?
Ja. Aber wenn man, natürlich ist es schwer, wenn ich jetzt ein Jahr lang eben mich gar nicht mehr betätigen konnte und 15 Kilo Gewicht verloren habe, ja, dauert es einfach natürlich viel, viel länger, wenn dann mich von so einer Situation wieder gut zu erholen, als wenn man versucht, im Rahmen des Möglichen vielleicht da dran zu bleiben. Ich glaube, da spielt dann sicherlich auch, spielen diese ganzen Begleitmöglichkeiten, Begleitangebote für Patienten eine große Rolle, dass ich mir vielleicht auch psychotherapeutisch Hilfe hole und Unterstützung, dass ich auch von seelischer Seite einfach die Hilfe bekomme, die ich brauche, dass ich mich beim Ernährungsteam, bei dem Sportmediziner vorstelle, dass ich mir durchaus auch bei Patientenorganisationen Rat hole. Da gibt es ja durchaus dann Kontakte auch zu anderen Patienten, die vielleicht in einer ähnlichen Situation waren. Und dass man sich dann so das raussucht, ein Angebot, was für einen auch eben machbar und möglich ist.
Ja. Wie ist es denn bei der Polyneuropathie, also Nervenschädigungen, die sind ja teilweise auch langfristig. Wie wird es denn da gesehen?
Ja, wir hatten ja viele verschiedene Ansätze, Polyneuropathien auch medikamentös zu verhindern, irgendwie zu verbessern. Das ist oft ein ganz schwieriges Thema, wenn sie einmal da ist, die Polyneuropathie, weil wir es ja einfach, sie entsteht ja, weil wir die Nervenendigung schädigen durch die Chemo und nicht, weil ich einen Vitaminmangel habe oder einen schlecht eingestellten Blutzucker, wo sowas auch mal auftreten kann.
Ja,
das sind
natürlich
dann ganz andere Themen. Mhm. Wenn die Polyneuropathie sich nun so äußert, dass sie sich in Schmerzen äußert, da gibt es speziell Medikamente, die man eben bei diesen klassischen Nervenschmerzen einsetzen kann, um diese zu unterdrücken. Es gibt, da bin ich jetzt aber auch natürlich nicht der Experte, das läuft viel über die Reha-Kliniken und auch Physiotherapie, so spezielle ergotherapeutische Möglichkeiten, die Sensibilität wieder anzuregen in den Nerven. Das heißt, eher so Dinge, ne? Wenn man jetzt nun zu den Patienten gehört, die eher unter Kältegefühl leidet, klar ist es im Winter ganz klassisch, ich muss versuchen, dass die Hände möglichst nicht kalt werden und die Füße. Also auch da ganz unterschiedliche Ansätze, aber leider oft nicht das Wundermittel, was wir uns versprechen. Im Vorfeld kann man natürlich immer sagen, wenn ein Patient schon berichtet, er bekommt unter laufender Chemotherapie eine Polyneuropathie, dass man was an der Chemo ändert.
Ja, ja, okay. Ja, ja, das ist klar. Und jetzt hatten wir schon mehrfach über das Thema Bewegung gesprochen. Kann ich denn dann ein Rezept bekommen, zum Beispiel für Physiotherapie?
Definitiv, ja. Das geht. Also wir stellen Rezepte aus für Physiotherapien, für Lymphdrainagen.
Okay.
Wir arbeiten hier wirklich sehr eng mit unseren Sportmedizinern zusammen, die auch spezielle sporttherapeutische Programme empfehlen für Patienten. Die sprechen mit uns ab. Gibt es Einschränkungen? Gibt es Sachen, die der Patient jetzt gar nicht machen darf? Mhm. Oder ist da alles möglich? Und dann verweisen die auch an Online-Programme oder Sportgruppen oder Möglichkeiten.
Und muss ich dafür eine diagnostizierte Polyneuropathie haben oder reicht es meiner Selbstbeschreibung, dass ich sage, ich habe diese Probleme?
Ah, das ist gar nicht auf die Polyneuropathie gemünzt unbedingt.
Okay. Ne? Ja,
das
okay.
Betrifft also eigentlich alle unserer Krebspatienten und klar, Physiotherapie, Lymphdrainage ist vor allen Dingen dann bei den Patienten auch, die Sarkome vielleicht im Extremitätenbereich, also Arme, Beine haben, wo vielleicht auch eine OP mal im Raum stand, wo eben dort auch Bewegungseinschränkungen dann vorliegen. Da ist es natürlich insbesondere dann auch wichtig.
Und ich glaube, viele Menschen leiden auch längerfristig noch unter einer seelischen Belastung, machen sich Sorgen, auch dass vielleicht die Krankheit wiederkommen könnte und so. Wo sind denn da geeignete Ansprechpartner oder was kann man da überhaupt machen?
Ja, also sicherlich während der Behandlung, aber auch danach. Wir bieten das bei Patienten immer an, dass die sich weiterhin hier bei unseren psychotherapeutischen Kollegen melden. Das ist natürlich schon so, die können auch nicht jeden unserer Patienten dauerhaft betreuen. Dafür sind sie zu wenige im Team, das ist nicht möglich. Aber können dann vielleicht Anregungen geben, dass man sich heimatnah dann auch begleitend Therapeuten sucht. Das ist natürlich auch für Angehörige, die darf man immer nicht vergessen. Ja.
Ganz, ganz wichtig. Ja.
Die sind auch betroffen, die sind anders betroffen, aber auch betroffen. Und auch die haben eine Möglichkeit, sich psychotherapeutisch natürlich betreuen zu lassen, sich vorzustellen. Und auch Kinder. Ja, es gibt spezielle Programme auch für Kinder.
Also jetzt die Kinder, die selber erkrankt sind oder Kinder der Betroffenen?
Beides.
Ja. Okay.
Mhm. Ne, aber auch betroffene Kinder, ne? Mhm. Oder auch für Beratung für Eltern. Mhm. Wie erkläre ich jetzt meinen Kindern, dass ich Krebs habe? Was bedeutet das für die? Worauf müssen die sich einstellen?
Ich glaube, dass man dann sagt, ich bespreche das mit meinen Kindern nicht, die sind da zu klein zu.
Ach so.
Funktioniert ja nicht.
Nee.
Die merken das, die sind sensibel und da müssen die in ihrem Alter abgeholt werden. Ja, man redet mit einem Zweijährigen natürlich anders als mit einem 13-Jährigen.
Klar.
Aber das ist ganz, ganz wichtig, dass auch da alle ein Auffangnetz haben. Ne? Und diese Netze gibt es vor Ort oder sonst heimatnah.
Liebe Frau Dr. Ahrens, wirklich ganz, ganz herzlichen Dank für diesen Überblick über die Chemotherapie bei Weichgewebesarkom. Ich glaube, wir haben jetzt wirklich einmal das gesamte Bild abgedeckt und ich hoffe sehr, dass unsere Zuschauer, unsere Betroffenen davon profitieren werden. Lieben herzlichen Dank.
Bitteschön, sehr gerne.